Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Das ist die Folge 315 des Politik-Podcasts. In Deutschland wird gewählt. Am 14. Mai, also übernächste Woche, ist Bürgerschaftswahl in Bremen, aber viel wichtiger, Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei. Und diese Wahl findet auch in Deutschland statt. In Bremen, nochmal zum Vergleich, sind etwa 475.000 Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgerufen und zugleich knapp 1,5 Millionen Türkinnen und Türken oder Doppelstaatler in Deutschland, die bei dieser Wahl schon jetzt wählen gehen können. Die Wahllokale in Deutschland, in Konsulaten sind offen. Und die könnten möglicherweise eine ganz entscheidende Rolle bei einer Wahl spielen, deren Ausgang nach allen Vorhersagen sehr knapp werden könnte. Die Zukunft von Staatspräsident Erdogan steht da zur Wahl. Was diese Wahl auch für und in Deutschland bedeutet, das ist das Thema in diesem Politik-Podcast. Stefan Detjen sagt dazu Hallo im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks in Berlin. Und ich freue mich, dass zwei ganz kompetente Kolleginnen bei mir sind.
Genau, ich bin Luise Sammann und ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich war fast 10 Jahre als freie Journalistin in der Türkei, bin 2018 zurückgekommen und schaue seitdem fürs Landesstudio Berlin des Deutschlandradios so ein bisschen ja hier auf die türkischstämmige Community insgesamt, auf, ich sag mal, Migrations- und Integrationsthemen. Und genau, deswegen begleitet mich natürlich gerade die Türkei und die türkeistämmigen Menschen hier immer wieder. Und da freue ich mich, dass wir da jetzt nochmal so ganz konkret drüber sprechen mit Blick auf die Wahl.
Und Nalan Sipa, ich bin auch eine freie Journalistin und betreibe einen deutsch-türkischen YouTube-Kanal.
Ja, das muss man vielleicht sagen, ganz bemerkenswerter YouTube-Kanal. Ja. Interviews mit Politikern, Bundeskanzler war bei dir, auch im Wahlkampf in der Türkei hast du eine Rolle gespielt für die Wählerinnen und Wähler hier in Deutschland. Da kommen wir gleich zu sprechen, aber ich finde das wirklich sehr interessant und freue mich, dass wir uns hier wiedersehen. Nalan war auch mal bei uns im Hauptstadtstudio in Projekte eingebunden. Also, wenn ich das so sagen darf, eine Freundin des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios. Jedenfalls schön, wenn es so ist. Also.
Auf jeden Fall.
Fangen wir mal an. Ja, Nalan, gib uns mal einen kurzen Überblick zum Einstieg. Also es ist eine Entscheidung im Wesentlichen bei der Präsidentschaftswahl zwischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und dem Oppositionskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu. Ich hoffe, ich habe das halbwegs passabel.
Ja, nochmal. Aber schon ganz gut. Kılıçdaroğlu. Aber du sprichst es ganz gut aus.
Danke,
Stefan.
Also. Was macht die Wahl so wichtig für die Türkei und wird das wirklich so knapp, wie viele das vorhersagen?
Also die Wahlen sind insofern sehr wichtig, weil die Türkei dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Das heißt, im Oktober werden wir das 100-jährige Bestehen der Türkischen Republik feiern und es ist tatsächlich jetzt eine Frage, da geht es um das Schicksal des Landes. Entweder wird man mit Erdogan weitermachen, mit einem vielleicht islamisch geprägten Land, oder jetzt kommen die Kemalisten wieder an die Macht, die quasi von der oppositionellen CHP so ein bisschen geführt werden und werden dann einen laizistischen Weg einschlagen. Genau deswegen ist das Land so gespalten. Also ich habe das Gefühl, die Menschen sind wie in einem Fußballstadion und warten, dass das Spiel losgeht. Die Gesellschaft ist total gespalten. Es ist fast 50-50, würde ich sagen, Luise. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es geht tatsächlich um die Zukunft, vielleicht um die nächsten 100 Jahre des Landes. Deswegen sind sie so wichtig.
Ich würde auch sagen, genau, diese Spaltung ist auf jeden Fall ganz präsent, die ist ja nichts Neues, das muss man vielleicht auch sagen, ne? Die ist auch definitiv schon älter als Erdogan, der nun seit 21 Jahren an der Regierung ist. Aber ich finde sie jetzt auch wieder besonders präsent, eben diese Spaltung, weil so viele wirklich dieses Gefühl haben, jetzt geht's um alles. Und zwar auf beiden Seiten, ne? Also das ist ganz klar. Ob es wirklich nur um diese beiden Möglichkeiten geht, entweder ein islamisch geprägtes Land mit Erdogan oder die Kemalisten wieder in der Macht. Ich würde wagen zu sagen, es könnte auch tatsächlich noch einen dritten Weg vielleicht geben, ne? Das ist vielleicht nicht wieder das, jetzt sind es die Islamisten und dann sind alle anderen wieder unterdrückt sozusagen, sondern vielleicht schafft es die Türkei, das wäre ja so ein Wunsch vielleicht, da rauszugehen mit endlich doch irgendwie einer Politik, die mehr dieses vielfältige Land, diese vielfältige Bevölkerung insgesamt ins Boot holt.
Was würdet ihr sagen, wenn wir mal auf die Gesamtheit der Wähler schauen, bevor wir jetzt differenzieren zwischen den Wählenden in Deutschland und denen in der Türkei? Was sind da in der Sache die Themen? Also ist das das, was wir jetzt hier gerade genannt haben und worauf wir, zumindest ich besonders schaue, also Zukunft der Türkei, Erdogan, nicht Erdogan, der islamische Weg oder ein laizistischer Weg, Präsidialsystem oder Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie. Sind das die Themen dieses Wahlkampfes oder ist das wie so oft dann doch überlagert von viel gegenwartsnäheren Themen, also Inflation, schwierige wirtschaftliche Lage in der Türkei und dann natürlich die Rolle des Erdbebens, dieses verheerenden Erdbebens, das wir gesehen haben, dass das Land ja nach wie vor beschäftigt. Luise, du hast das ja auch verfolgt, du hast, ich glaube, das kann man sagen, auch familiäre Verbindungen dahin, kennst das sehr intensiv, die Situation dort.
Genau, also ich würde sagen, auf jeden Fall sind diese Themen, genau die du gerade angesprochen hast, Erdbeben und die folgende Politik, ne? Und auch natürlich die Inflation sind ganz präsente Themen. Ich würde aber sagen, es wird überlagert, gerade hier in Deutschland. Nalan, da können wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich habe das Gefühl, viel wichtiger als diese konkreten Themen, also mit konkret meine ich zum Beispiel, ne, wie soll die Wirtschaft aussehen? So, welche Vorschläge hat welche Partei beziehungsweise welches Bündnis? Da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ne, wer da überhaupt zur Wahl steht. Ich habe das Gefühl, dass es nicht diese konkreten Wahlprogramminhalte sind, die die Menschen umtreiben, sondern dass gerade hier in Deutschland die Menschen, die sind ja auch gar nicht betroffen von der konkreten Politik, ne, die dabei rauskommt, sondern gerade für die habe ich das Gefühl, geht es wirklich viel mehr um so ideell emotionale Verbindungen. Gehöre ich zum einen Lager oder zum anderen? Ich fand das auch mit dem Fußballbeispiel, was du gerade, ne, genannt hast. Du hast das Gefühl, es ist so ein bisschen wie bei einem Fußballspiel. Das trifft es ganz gut, finde ich. Dieses extreme Lagerdenken. Also ich bin entweder für Erdogan oder ich bin gegen ihn. Und so wie ein Bayern-München-Fan nicht plötzlich für Dortmund ist, weil Dortmund auch mal einen guten Spielzug gemacht hat, so habe ich auch das Gefühl, ist das hier. Also selbst wenn ein Wähler oder eine Wählerin bei dem jeweils anderen Lager irgendwie was ganz gut findet, heißt das nicht, dass die jetzt sagen, ach so gut, dann wähle ich jetzt mal gegen Erdogan, obwohl ich eigentlich immer für ihn war. Sondern ich habe das Gefühl, dass diese Verbindung, diese ideelle Verbindung sehr, sehr stark ist.
Also wenn wir nochmal auf die Wähler und Wählerinnen in der Türkei schauen, sehen wir da, glaube ich, sehr viel Hoffnung. Also entweder ist es dann der Zustand... Auf beiden Seiten, kurz ausführen. Also ich habe mal mit einem AKP-Wähler in Istanbul gesprochen, das war vor einigen Jahren. Und er wusste alles. Er wusste, dass es Korruption gibt innerhalb der Regierung. Er wusste um die Beziehungen zwischen der Wirtschaft, die Abhängigkeit von der AKP. Ich meine, alle wollen jetzt mit der Macht natürlich zusammenarbeiten. Er wusste auch, dass Journalisten ihre Meinung nicht mehr frei äußern können, dass so vielen Journalisten gekündigt wurde. Aber er sagte am Ende, und dann habe ich gesagt, ja, aber wieso wählen sie ihn denn nochmal? Da sagte er, lieber sind wir an der Macht als die anderen. Mhm. So einfach ist es. Also im Endeffekt geht es in der Politik ja nur um die Macht. Und wenn ich für die AKP bin, kann ich davon ausgehen, dass ich auch von dieser Macht irgendwann profitieren kann. Das hängt bei den Aufnahmeprüfungen in der Uni an, dass wenn ich der AKP nahestehe, ich vielleicht die Fragen im Vorfeld zugeschickt bekommen kann. Ist sehr oft passiert, da sind Skandale dabei rausgekommen. Oder wenn ich eine Arbeit suche, ich tatsächlich nach meiner AKP-Mitgliedschaft gefragt werde. Und das sind Dinge, obwohl das nicht auf so einem hohen politischen Parkett sich abspielen, für Menschen natürlich sehr, sehr wichtig sind.
Und also, sei es nur so eine, dass jemand eigentlich auch wieder nur emotional profitiert, ne? Also hatte ich immer das Gefühl, es muss noch nicht mal jemand konkret daraus Profit schlagen, dass jetzt die AKP an der Macht ist. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die selber eigentlich noch im Elend lebten, so um es mal zugespitzt zu formulieren, die aber trotzdem das Gefühl hatten, weil da oben jetzt einer von uns ist, nämlich ne, Erdogan, der Aufsteiger, der ja aus ganz einfachen Verhältnissen kommt, diesen religiösen Wertekompass hat, einer Gruppe angehört, die sogenannten schwarzen Türken, ne, in Abgrenzung zu den weißen Türken, den Kemalisten, jahrzehntelang irgendwie war diese Gruppe, hat sich unterdrückt gefühlt und jetzt sind sie endlich durch Erdogan an der Macht. Und ich habe das Gefühl, dass das auch vielen ganz einfachen Leuten, die persönlich vielleicht gar nicht profitieren, aber es gibt ihnen dieses Gefühl, jetzt sind wir wieder wer, jetzt ist da einer von uns. Und das würde ich auch sagen, ist ganz stark.
Also Emotionalität finde ich einen sehr, sehr richtigen Stichpunkt, weil, also ich bin ja mit 15 erst nach Deutschland gekommen. Ich kenne jetzt sowohl die Deutschen als auch die Türken sehr gut, als auch die Deutsch-Türken, was so etwas dazwischen ist vielleicht. Aber wenn ich mir so die Werbung im Fernsehen oder Radio anschaue in der Türkei, du musst dir vorstellen, für dasselbe Produkt, für so ein Spülmittel, siehst du in der Türkei eine ganz andere Werbung als hier. Weil die Werbung die Gefühle der Menschen anspricht. Also konkret, ein Spülmittel wird in der Türkei in einer Werbung vorgestellt. Da steht eine Frau auf einer Bühne ganz vorne und sehr viele Frauen stehen vor ihr und sie sagt, das ist das beste Spülmittel und das müsst ihr kaufen. Alle anderen Frauen jubeln und es wird gekauft. Für dasselbe Spülmittel würde die Werbung in Deutschland so aussehen, dass man dann erklärt, das ist unser Spülmittel, das kann so und so viele Teller waschen und das ist so und so gut klimaverträglich. Also man kommt mit Argumenten. Das funktioniert in der Türkei nicht. Deswegen geht es tatsächlich jetzt, natürlich sind sehr viele Menschen von der Inflation und der Wirtschaftskrise betroffen. Aber im Endeffekt wird es genauso, wie du sagst, darum gehen, die Menschen emotional abzuholen. Das ist aber hier in Deutschland, glaube ich, auch gar nicht so anders, oder Stefan? Also ich glaube, hier geht es auch um Zugehörigkeit.
Also da würde ich jetzt mal darauf beharren, dass es schon noch anders ist. Aber das, ich habe jetzt interessiert zugehört, weil das, was ihr da schildert, natürlich eine Dynamik ist, eine Entwicklung, die man, glaube ich, weltweit in Demokratien erleben kann. Nämlich, dass die sich zu so tribalen Systemen entwickeln, also politischen Stämmen, die sich da entwickeln, die sich dann sehr polarisiert, teilweise sehr verfeindet gegenüberstehen. Also bis hin in die USA, Republikaner und Demokraten. Da wird auch von Politikwissenschaftlern dieser Begriff der Tribalisierung ja auch immer wieder verwendet. Und ich glaube, deswegen ist die Entwicklung in der Türkei, hat die für viele was Modellhaftes, sowohl für diejenigen, die das besorgt sehen, als auch für politische Exponenten in Demokratien, die sich in Richtung autoritärer oder illiberaler Demokratien entwickeln. Mir ist immer ein Zitat in Erinnerung geblieben, das dem serbischen Präsidenten Vucic zugeschrieben wird, als der mal gefragt wurde, was sind ihre politischen Vorbilder vor ein paar Jahren, soll der geantwortet haben, Merkel und Erdogan.
Wow.
Zu einer Zeit, als die, genau, also es nicht sozusagen, aber beide für den standen sozusagen lang an der Macht, sehr erfolgreich, sehr auf Vertrauen, aber in völlig unterschiedlichen politischen Systemen. Also von daher würde ich sagen, aus unserer Perspektive überhaupt nicht vergleichbar, aber trotzdem total interessant natürlich.
Und dieses Spiel ist eben eines, was Erdogan einfach wunderbar beherrscht, ne? Das hat ganz viel zu seinem Erfolg beigetragen und das ist ja auch immer wieder diese Frage vieler Menschen hier in Deutschland, wie kann es sein, dass Leute den immer noch wählen, obwohl er doch dies und dies und das gemacht hat? Und die Antwort ist, glaube ich, zu einem ganz großen Teil wirklich diese Bühne, die er so gut bespielen kann. Also wenn man, ne, er ist ein Typ, er hat eine Art zu sprechen, er hat die Fähigkeit, Menschen mitzureißen und hat dieses Lagerspiel, dieses Fußballspiel einfach auf eine ganz hohe Ebene getragen.
Wir sind ja im Grunde immer noch dabei, uns mal so einen Überblick zu verschaffen am Anfang des Podcasts. Und ich muss jetzt fast unglaublich nochmal nachfragen, das, was ihr schildert, alles interessant, total plausibel, erkennt man vieles wieder. Aber diese dramatischen Themen, die da in der Türkei auf der Agenda stehen, ne, eben ich hab erwähnt Erdbeben, das ist das, was mir in den Sinn kommt, und dann diese Wirtschaftslage, spielt das so, wenn es um sachliche Politik geht, überhaupt keine Rolle?
Ich glaube, solche Themen wie Pressefreiheit tatsächlich für viele nicht. Also ich würde sagen, dass viele gerade einfachere Menschen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal an meine türkische Schwiegermutter denke, für die ist entscheidend, was kosten die Tomaten im Supermarkt und wie organisieren wir die Hochzeit der Cousine. Also es ist jetzt natürlich sehr zugespitzt, ne? Aber ich will damit sagen, das sind so ganz naheliegende Themen, die für die entscheidend sind. Und nicht jetzt so ein wenig greifbares Thema wie Pressefreiheit. Mhm. Da könntest du natürlich trotzdem sagen, gut, jetzt kosten die Tomaten im Supermarkt, aber gerade, ich weiß es nicht konkret, aber wahnsinnig viel, weil die Inflation ja wirklich galoppiert in der Türkei. Und da könnte man ja dann fragen, wieso wählen die Leute dann trotzdem noch Erdogan? Und da ist es, glaube ich, das fehlende Vertrauen, dass jemand anders es besser machen könnte. Und immer noch dieses Gefühl, wenn jetzt das andere Lager an die Macht kommt, geht es uns nur noch schlechter. Und da ist, glaube ich, bisher auch ein Versäumnis der Opposition gewesen, das zu ändern. Ne? Also den Menschen das Gefühl zu geben, auch wenn wir an die Macht kommen, müsst ihr keine Angst haben, dass wieder irgendwie das Kopftuch verboten wird und ihr wieder sozusagen die Unterdrückten seid. Dieses Gefühl zu vermitteln, haben sie bisher nicht geschafft. Und da wären wir vielleicht jetzt bei Herrn Kılıçdaroğlu und der Frage, ob er der richtige Mann ist. Was sagst du, Nalan?
Ja, also ich glaube, die Menschen, egal von welchem Lager sie kommen, sie sind doch sehr stark an der Wirtschaft und Inflation, an der Wirtschaftskrise interessiert. Sonst hätten nicht die beiden Bündnisse, die sich jetzt gebildet haben, hauptsächlich Wahlversprechen abgeben, die die Wirtschaft betrifft. Also die wichtigsten Wahlversprechen betreffen die wirtschaftliche Lage, Bekämpfung der Inflation, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, hauptsächlich bei den jungen Menschen natürlich. Und deswegen denke ich schon, und da sind wir vielleicht etwas unterschiedlicher Meinung, dass das auf jeden Fall ein sehr wichtiges Wahlkampfthema ist. Nur das wird wahrscheinlich nicht das Wahlverhalten ändern oder beeinflussen. Das kann man vielleicht aber auch nicht so genau jetzt behaupten, weil wir ja nicht den Wahlausgang kennen. Und wenn ich mir so die Umfragewerte anschaue, denen ich tatsächlich überhaupt nicht vertraue, weil viele Berichte dazu gemacht wurden, dass die Fragemethoden einfach manipuliert werden, und Menschen Angst haben, ihre Meinung zu äußern. Die werden ja telefonisch abgefragt oder man macht Interviews face-to-face. Und da haben wahrscheinlich viele die Angst oder die Sorge, dass sie dann irgendwie Probleme bekommen könnten, wenn sie sich kritisch der AKP gegenüber äußern. Deswegen kann man das noch nicht so feststellen. Aber Wirtschaft ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich war vor 2 Wochen war das, wegen des Interviews mit Kılıçdaroğlu da. Wenn ich mir so die Preise angeschaut habe, ich habe ein Taxi genommen und für dieselbe Strecke hätte ich selbst in Berlin viel weniger bezahlt. Ich habe 17 Euro für eine kurze Strecke bezahlt und da habe ich auch gedacht, so wow, also wenn ich so mir überlege, ob das jetzt fair war oder nicht, wie sollen denn Menschen, die Liras verdienen, davon leben? Das wird wahrscheinlich sehr, sehr viel ändern. Ich habe auch mit meinen Cousinen da vor Ort darüber gesprochen und sie haben alle gesagt, also wir können es wirklich über nichts mehr Gedanken machen. Ich kann meine Zukunft nicht planen, weil ich einfach nicht weiß, wie geht es in diesem Land weiter? Was für eine Zukunft kann ich mir aufbauen? Ich kann also so ein Thema wie, ich kann mir noch nicht mal Make-up kaufen. Also das ist natürlich für eine junge Frau sehr schon wichtig. Also,
aber hat sie die Hoffnung, dass sie das kaufen kann, wenn Kılıçdaroğlu die Macht übernimmt, sage ich mal, also ne, die Wahl gewinnt? Das ist, finde ich, die entscheidende Frage. Haben die Menschen das Gefühl, das ist jetzt Erdogans Schuld und wenn der weg ist, dann wird es besser?
Genau, da kommen wir vielleicht zu dem zweitwichtigen Wahlkampfthema, nämlich viele sagen, habe ich sowohl bei den Gesprächen vor Ort, sowohl von Gesprächen mit meinen Freunden, Bekannten dort oder auf Social Media, die Leute haben das Gefühl, dass sie nicht mehr frei atmen können. Also ich war in Ankara, überall waren Plakate von Erdogan zu sehen, man fühlt irgendwie, es kommt einem so vor, als wäre er überall und man fühlt sich so beobachtet, ne? Und ganz große Plakate, so groß wie ein Gebäude. Da habe ich auch schon das Gefühl gehabt, so wow, also wenn ich hier jetzt leben würde und ich ständig ihn überall sehen müsste, wäre das für mich auch schwierig. Insbesondere als Frau, weil er jetzt auch mit einer ziemlich islamistischen Partei regiert, die hier in NRW sogar wegen der Nähe zu Hezbollah auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das ist die Hüdapart. Und ich glaube, viele haben einfach das Gefühl, sie können nicht mehr frei atmen. Sie haben kein Geld, sie haben keine demokratischen Rechte. Als Frau fühlen sie sich bedrängt, als Frau haben sie keine Rechte mehr. Und das sind auch, glaube ich, ziemlich wichtige Faktoren. Und da entscheiden sich die Wähler auch, wie entwickeln wir uns? Richtung Europa? Oder blicken wir jetzt vielleicht mehr Richtung Nahen Osten, Iran oder andere islamische Länder?
Ich wage aber zu behaupten, dass es auch durchaus eben Frauen und auch Männer gibt, denen das ein Gefühl von Sicherheit gibt, dass Herr Erdogan da überall am Haus hängt. Also ne, du als Nalan Sipa fühlst dich beengt, beobachtet und so. Und sicherlich viele, viele Wählerinnen und Wähler auch. Aber mir fallen auch einige ein, die sagen würden, das ist doch toll. Ne? Er ist ein großer Führer und guck, er ist da und er passt auf uns auf. So, der große Bruder.
Bevor wir gleich über den Wahlkampf in Deutschland reden, was ja eigentlich im Mittelpunkt stehen soll, würde ich gerne noch einmal sozusagen den Zoom ganz aufziehen und darauf hinweisen, dass diese Wahl natürlich auch geopolitisch eine riesige Bedeutung hat, wenn man sich anschaut. Und das spielt ja dann auch wieder für die deutsche Politik jedenfalls eine Rolle, welche Rolle die Türkei da gespielt hat. Also fangen wir mal an. Ich war gerade bei einem längeren Briefing, bei einem Hintergrundgespräch, wo es um Migrationspolitik geht, im Vorausblick auf die nächste Woche, wo es da einen großen Asylflüchtlingsgipfel im Bundeskanzleramt geben wird. Auch da ist man schnell beim Thema Türkei. Welche Rolle, welchen Weg wird die Türkei gehen? Was wird aus dem Flüchtlingsabkommen, Deal, den die EU 2016 mal mit der Türkei geschlossen hat? Welche Konsequenzen wird die Wahl da haben? Aber dann natürlich vor allen Dingen die große Rolle, die die Türkei jetzt geopolitisch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine spielt. Einerseits als Vermittler, aber dann andererseits Erdogan, das Liebäugeln, das fast ins Kumpaneihafte gehende Zusammensein mit Wladimir Putin. Ich glaube, letzte Woche war das, wo die beide per Videoschalte an der Eröffnung des ersten türkischen Atomkraftwerks teilgenommen haben und Erdogan nochmal gesagt hat, er will die Beziehungen mit Russland weiter intensivieren, und zwar als Staatspräsident eines NATO-Mitgliedslandes, aber in dem Status, in dem er ja auch einen ganz schlingernden Kurs fährt. Einerseits NATO-Mitglied, andererseits die Türkei unter Erdogan angenähert an diese Shanghai-Gruppe, ein Sicherheitsbündnis unter Führung von China und Russland und dann natürlich die Rolle, du hast das eben mit dem Stichwort Iran schon angedeutet, die Türkei als aufstrebender geopolitischer Akteur in der weiteren Region, von der Rolle in Syrien bis hin zur Politik im Iran, immer so schlingern. Und das auch wieder was Modellhaftes, ja, eine aufstrebende Macht, die sich zwischen den Blöcken positioniert, die versucht mit allen irgendwie anzubandeln und sich zu positionieren. Und ich vermute mal, dass das auch was hat, was für Teile von der Bevölkerung sehr attraktiv ist. Aber ich mache jetzt einfach mal eine Zäsur, das war mir nur wichtig, das nochmal zu notieren, und würde gerne mal auf den Wahlkampf hier in Deutschland schauen. Ihr wart da viel unterwegs und was habt ihr da beobachtet? Was unterscheidet auch die Stimmung in Deutschland, dem, was ihr da seht, von dem, was ihr eben vor allen Dingen mit Blick auf die Türkei beschrieben habt?
Also ich finde erstmal besonders interessant diesen großen Optimismus, den ich spüre, und zwar in allen Lagern. Das finde ich irgendwie schon spannend, dass man eigentlich, egal wo man hingeht, also wenn man mit AKP-Wählern und Wählerinnen spricht, da muss man ja sehr viel genauer suchen oder sich verabreden, weil die im Deutschland im Moment der AKP-Wahlkampf existiert ja nicht auf der Straße, ne? Also es ist ja sehr ruhig, im Gegensatz auch zu 2018, wo wir diese großen Auftritte und auch Konflikte hatten, weil dann eben AKP-Politikern Auftritte verboten wurden. Das hat ja dann zu Nazi-Vergleichen geführt, ne? Und Erdogan hat das wild ausgeschlachtet. Er hat da auch definitiv an Punkten gewonnen, innenpolitisch danach, weil er das ausschlachten konnte, ne? Weil er sagen konnte, guck mal, die in Europa, die wollen uns die Auftritte verbieten. Wir lassen uns aber nicht die Stimme verbieten. Davon ist ja in diesem Jahr nichts zu spüren. Der AKP-Wahlkampf, der verläuft sehr subtil, irgendwie so in den Hinterzimmern vielleicht von den knapp 1000 DITIB-Moscheen in Deutschland, über einfach gewachsene Strukturen, über Frauenvereine, Fußballvereine. Das heißt, man muss sehr genau gucken. Wenn man aber dann mit Menschen spricht aus diesen Kreisen, habe ich schon das Gefühl, obwohl es ja sehr knapp aussieht im Moment, von diesen, wenn man den Umfragen folgen möchte, die du ja eben auch angezweifelt hast, zurecht, trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass die Leute zittern. Also ich habe eher so ein sehr siegessichere und selbstzufriedene AKP-Unterstützer in Deutschland erlebt in den letzten Tagen, die sagen, nee, wir machen es wieder.
Ich würde gerne nochmal nachfragen, euch beide an der Stelle, warum ist das so? Warum dreht die AKP-Partei den Wahlkampf nicht mehr auf? Also wenn man sich erinnert, 2014 und 2018, Erdogan selbst hier, Köln-Arena, Halle gefüllt, ich weiß nicht, 15.000, 20.000 Leute da drin, flammende Reden, das ist mir noch in Erinnerung, auch diese schillernden Botschaften, die er da gesendet hat. Ich bin euer Präsident, integriert euch, aber assimiliert euch nicht. Das sind so
ganz
die
wichtig, ne?
Punchlines, die mir da in Erinnerung geblieben sind. Und das war ja nicht so, dass das nur auf Ablehnung gestoßen ist. Also Frank-Walter Steinmeier, heute immerhin der Bundespräsident, damals Außenminister, hat damals ganz ausdrücklich gesagt, ja, das ist richtig, dass so ein Wahlkampf auch so in Deutschland stattfindet. Unsere Demokratie hält das aus, hat er damals gesagt.
Und es ist aber tatsächlich verboten seit 2017.
Es ist, ne? Genau, also es geht so in dieser Form nicht mehr.
Genau.
Ne? Auch
aber
2017 fragen, ne, war bei dem Referendum über das Präsidialsystem.
18 dann, ja.
Oder davor jedenfalls war Yildirim damals, der Regierungschef damals, auch in Oberhausen, glaube ich, und hat einen Wahlkampfauftritt gemacht. So, jetzt ist das rechtlich nicht mehr möglich, aber dass man so gar nichts mehr sieht, das
genau,
hat mich
warum
auch
halten
erstaunt.
Sie sich dran, kann man ja fragen, ne?
Ja,
also weil, okay, es ist nicht möglich, aber früher hat Erdogan ja auch nicht unbedingt sich an solche Grenzen. Also eine mögliche Erklärung, die ich jetzt gehört habe, ist, er hat es gar nicht nötig. Also er hat diese festen Strukturen in Deutschland, die ich eben schon erwähnt habe. Er hat diese Basis, er braucht eigentlich die nicht noch durch irgendwelche Auftritte an sich zu binden. Die sind sowieso schon angebunden an ihn, die meisten. Er müsste sie eher mobilisieren, ne, dass sie auch wirklich zur Wahl gehen. Das ist natürlich wichtig. Und das funktioniert vielleicht auch über diese informellen Kanäle eben, über dieses gemeinsame.
Aber wo ist diese Basis? Das fand ich auch interessant. Ich habe mir nochmal angeschaut, die Ergebnisse, das Wahlverhalten der türkischen Wählerinnen und Wähler bei der letzten Wahl 2018, überwiegend pro Erdogan. Teilweise Essen zum Beispiel 65%, also die klassischen Gastarbeiterstädte, Essen, Düsseldorf, Stuttgart, auch mit der Automobilindustrie, überall Werte weit über 50%, nur Nürnberg und Berlin unter 50%, aber trotzdem insgesamt eine stabile Basis für Erdogan in der Tat, so schien mir der Eindruck.
Also zum einen muss ich erwähnen, dass du eben AK-Partei gesagt hast. Das wäre schon ein Politikum in der Türkei, weil nur die AKP-Anhänger die AK-Partei nennen. Also die Kritischen sagen die AKP, aber die AKP-Leute selbst sagen, wir sind die AK-Partei, weil AK auf Türkisch weiß bedeutet. Und es ist so die weiße, saubere Partei sozusagen. Insofern musste ich eben schmunzeln, als du gesagt hast, AK-Partei. Okay,
ich
Aber ich habe mich tatsächlich darüber mit ein paar Menschen und NGOs unterhalten, die der AKP-Regierung nahestehen. Und so wie ich das verstanden habe, ist es eine bewusste Entscheidung gewesen. Also die haben gesagt, ihr habt ja gesehen, was in den letzten Jahren passiert ist. Das hat nur die deutsch-türkischen Beziehungen negativ beeinflusst. Also halten wir dieses Mal vielleicht eher die Füße still und machen nicht so viel. Also ich habe schon gesehen, dass einige AKP-Abgeordnete hier in Deutschland waren, in Moscheen, auf Veranstaltungen, die eigentlich so gesehen nichts mit den Wahlen zu tun haben sollten. Aber natürlich kann man hinterfragen, was wurde da wirklich besprochen. Jedenfalls gab es schon eine Präsenz hier. Also es gab es seitens der Opposition auch. Letzte Woche war jemand noch von der türkischen Arbeiterpartei da, eine eher linke Partei. Also das passiert schon, es kommt vor, nur wir bekommen das vielleicht in den deutschen Medien gar nicht so viel mit. Und da wollte ich dich eigentlich fragen, Stefan, was du glaubst, warum die Bundesregierung sich tatsächlich nicht dazu äußert. Also die Frau Baerbock war ja vor ein paar Wochen in der Erdbebenregion und hat noch nicht mal den Çavuşoğlu getroffen, den türkischen Außenminister. Das fand ich schon bemerkenswert. Dann war Lars Klingbeil auch vor Ort, vor 2-3 Wochen war das, glaube ich. Und er hat fast so gesprochen, als würde er im Namen der Bundesregierung sprechen und hat gesagt, ja, die Opposition, CHP, die pro-kurdische HDP sind unsere Geschwisterparteien und hat quasi die Unterstützung ausgesprochen. Aber es ist doch erstaunlich, dass die Bundesregierung überhaupt nicht sich dazu äußert, irgendwas sagt, nicht kritisiert, auch nichts Positives sagt. Also da, ich finde diese ruhige Stimmung auch ein bisschen interessant eigentlich, oder?
Gerade auch, wenn man noch vor Augen hat, dass Frau Merkel damals noch im Wahlkampf, im türkischen Wahlkampf, hingereist ist und sich von Erdogan in seinen Präsidentenpalast einladen lassen hat und da auf diesem Thron Platz genommen hat. Da gingen dann die Bilder, das war in der Türkei dann allgegenwärtig, diese Bilder, weil er konnte sich damit präsentieren und sagen, guckt mal hier, die große Frau Merkel ist bei mir zu Gast. Das wurde ihr ja unheimlich vorgeworfen, dass sie da sozusagen unbewusst oder bewusst
Also unterstützt hat. War das nicht kurz vor dem Referendum? Für das Referendum, genau. Damit die Verfassung geändert werden kann und Erdogan Präsident werden kann. Genau. Da kann man doch nicht von einem Zufall sprechen.
Also, und dass sie da gerade
einladen lässt. Das war natürlich erklärlich. Also das, ich glaube, dass das Verhältnis der deutschen Politik zur Türkei, auch zur Türkei unter Erdogan, ist total wechselhaft. Und zwar geprägt davon, von diesen ganzen schwer einzuordnenden Gegensätzen, die in diesem Verhältnis auch stecken. Eben NATO-Partner, dann nicht zu vergessen. Ich meine, EU-Beitritt der Türkei ist tot, aber immerhin, wir haben seit 2005, gibt es einen Beitrittsprozess, der ist ja von niemandem offiziell beendet worden. Und ich habe mir nochmal angeschaut, weil wir jetzt gerade von Merkel sprachen, das Reiseverhalten einfach von Merkel und auch Scholz in die Türkei. Scholz ist im März letzten Jahres, also nicht mal ein halbes Jahr nach Amtsantritt, in die Türkei gereist. Das ist völlig klar auch in der jetzigen weltpolitischen Situation ganz wichtiger Akteur, zu dem muss man Beziehungen halten. Und ich würde mal vorhersagen, das dauert nicht so lange, bis er da wieder das nächste Mal sein wird. Angela Merkel ist fast ein Jahr nach ihrem Amtsantritt das erste Mal in die Türkei gefahren, dann 4 Jahre gar nicht. Und dann kommt, kann man dann sozusagen, wenn man sich das anschaut, richtig sehen, Flüchtlingskrise 2015, 16, 17, 6 Mal innerhalb von knapp 2 Jahren ist sie in die Türkei gereist. Und da kriegt das Land auf einmal diese unmittelbare Bedeutung. Da wird klar, was für ein nachbarschaftliches Verhältnis das ist. Und ich glaube, das ist bewusst, aber ich glaube, es gibt gleichzeitig auch eine große Unsicherheit eben, wie man mit diesen Signalen, mit diesem Partner umgehen soll. Was ist das eigentlich? Wohin geht dieses Land? Und das Schweigen, das dir auffällt, Nalan, also warum äußert sich die deutsche Politik? Naja, zum einen wirst du bei der Bundesregierung immer große Zurückhaltung finden, wenn es um Wahlen in anderen Ländern geht. Wenn wir da nachfragen, heißt es immer, da äußern wir uns nicht dazu. Die warten ab, aber die warten jetzt natürlich wirklich ab. Was heißt das alles für die deutsche Politik und wohin geht man dann mit diesem
Land? Und das könnte auch ein Lernprozess sein, ne? Weil ich würde sagen, dass in den letzten Jahren, sie konnten eigentlich immer nur verlieren. Also Erdogan hat das ja immer wieder, diese Konflikte mit Deutschland, mit der EU, waren ja immer was er provoziert hat, herbeigeführt hat, ne? Diese Nazi-Vergleiche. Also sowas passiert ja nicht aus Versehen und zufällig. Er hat da immer noch mal nachgetreten, weil diese Konflikte ihm die Möglichkeit gaben, sich als starken Mann dann zu präsentieren vor seinen Leuten. Und ich glaube, dass Deutschland dann oft in einer schwierigen Position war. Man musste irgendwie reagieren, man konnte das nicht stehen lassen, so ein Nazi-Vergleich. Aber man wusste auch zugleich, mit jeder Reaktion schüre ich das nur noch weiter. Und dass das vielleicht jetzt sozusagen eine bewusste Entscheidung ist, um uns da nicht wieder in irgendwie solche Konflikte reinziehen
ja,
zu lassen,
halten wir uns ganz doll
zurück.
Das kann man auch nachvollziehen. Aber Stefan, du hast einen guten Punkt angesprochen. Nach der Flüchtlingskrise gab es dann mehrere Besuche. Und die Frage ist total legitim. Ist die Türkei tatsächlich ein verlässlicher Partner, was die Flüchtlingskrise angeht? Und auch die CHP, also die Opposition. Kılıçdaroğlu hat auch selbst gesagt, jetzt im Wahlkampf, innerhalb von 2 Jahren wird er die syrischen Flüchtlinge zurückschicken. Also ich glaube, auch wenn die jetzt an die Macht kommen, muss die Bundesregierung sich eine neue Strategie ausdenken, wie sie tatsächlich mit der Türkei kooperieren will. Aber diese Stimme, diese ganz ruhige Stimmung in Deutschland irritiert mich insofern, weil ich da auch sehe, dass die Menschen sehr mit großen Hoffnungen auf Deutschland, insbesondere auf Europa schauen. Und für diejenigen, die sich quasi nach den Westen orientieren wollen, stellt sich auch die Frage, was ist eigentlich dieser Doppelmoral? Wenn es um die Flüchtlinge geht, seid ihr öfters hier. Und jetzt, wo wir euch gerade dringend brauchen, es hätte ja irgendwie sein können, die Bundesregierung signalisiert Unterstützung für die Opposition, ne? Ich weiß nicht, inwiefern die Aussagen von Lars Klingbeil dort jetzt sich verfestigen konnten. Aber da muss man auch diese Frage vielleicht nochmal in den Raum werfen und sagen, macht Deutschland das bewusst? Und wenn ja, warum? Und wenn das gar nicht bewusst ist, eine bewusste Entscheidung ist, würde mich das schon eigentlich sehr stark wundern. Aber da spielen die Medien ja auch eine sehr wichtige Rolle. Und da wollte ich dich auch nochmal, Stefan, fragen, inwiefern das so eine Rolle spielt. Also ich lese tatsächlich nicht so viele Berichte über die Türkei jetzt vor den Wahlen, wie es in den vergangenen Jahren. Das ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung. Und ich habe viele Straßeninterviews mit den Deutsch-Türken gemacht. Es wird den deutschen Medien sehr viel Einseitigkeit vorgeworfen von beiden Parteien. Wir können aber gerne, wenn du willst, wenn wir dann über die deutsch-türkischen Wähler hier sprechen, nochmal darauf zurückkommen, auf die Frage, wieso verhalten sich die deutschen Medien so?
Da können wir darauf zurückkommen. Ich wollte nochmal eins einschieben zur deutschen Politik. Du hast gesagt, wissen die, was die tun? So paraphrasiere ich die Frage nochmal. Ich würde sagen, nein, das ganze Verhältnis ist geprägt von einem, auch auf der hiesigen Seite, von dem Schillern und Hin- und Her-Schwanken. Ich war das erste Mal als politischer Journalist 2004 mit der damaligen CDU-Parteivorsitzenden Angela Merkel in der Türkei. In einem Moment, als Angela Merkel sich politisch positioniert hat, auch für den Bundestagswahlkampf dann, für den nächsten, mit der klaren Positionierung ihrer Partei gegen den EU-Beitritt der Türkei. Hoch umstritten damals, Wahlkampfthema in Deutschland. Und Merkel kommt dann, die CDU kommt mit dieser Idee der privilegierten Partnerschaft. Und Merkel fährt hin in die Türkei, trifft Erdogan und versucht, denen das schmackhaft zu machen. Mir ist in Erinnerung geblieben, dass man damals zugleich auch noch versucht hat, neben diesem Signal politische Verbindungen in die, jetzt sage ich es hoffentlich richtig, in die AKP aufzubauen. Vielleicht ist mir von daher noch AKP-Party in Erinnerung. Weil damals es Leute bei denen gab, da kann ich mich dran erinnern, die gesagt haben, die CDU ist eine interessante Partei, die könnte ein Rollenmodell für uns sein, also konfessionell geprägte Partei. Und da gab es Leute bei denen, die wollten in die EVP, in die Gruppe der europäisch-christlich geprägten Volksparteien rein. Da ist natürlich nichts draus geworden. Also da sind auch riesige Kontaktabrisse. Und zweite anekdotische Beobachtung, diese Unsicherheit, wie geht man eigentlich mit dem um? 2018, Staatsbesuch von Erdogan hier in Deutschland und ich war eingeladen bei dem Staatsbankett abends bei Steinmeier in Bellevue und da gab es die Reden zur Eröffnung und das ist dann sozusagen größtmöglicher festlicher Rahmen, Bundeswehr mit Fackeln, also großer Festaufzug und Steinmeier hält seine Dinner Speech zur Begrüßung des ausländischen Staatsgastes und pflicht da kritische Bemerkungen zur Menschenrechtslage und zur Pressefreiheit in der Türkei an und Erdogan legt sein Redemanuskript zur Seite. Und in geradezu rüder Weise, ich habe es ja nur durch die Dolmetschung mitbekommen und durch Deutsch-Türken und türkische Leute, die bei mir am Tisch saßen, die sagten, das wird jetzt geradezu ein Affront, was der da macht und hat Deutschland und Steinmeier Terroristenunterstützung vorgeworfen. Das war sozusagen so unberechenbar und gegen den Command, dass ich mir nur vorstellen kann, welche Verunsicherungen da bleiben.
Aber gerade diese Verunsicherung könnte natürlich eigentlich auch dazu führen, dass man sagt, also ich glaube, eine direkte Wahlkampfunterstützung durch die Bundesregierung hätte ich jetzt nicht erwartet für die Opposition, aber eine Perspektive zu eröffnen würde ja schon reichen. ne, also gerade denen, die Erdogan kritisch sind, denen eine Perspektive zu eröffnen in irgendeiner Form, dass eine Türkei nach Erdogan durchaus wieder ein engerer Partner werden kann und soll. Das ist, glaube ich, was sich viele Oppositionelle aber auch wünschen.
Die, ja, jetzt muss ich aber eine Frage stellen. Kann man denn überhaupt, könnte man einer deutschen Bundesregierung, die euch als Kennerinnen fragt, sagen, ja, wenn die Opposition gewinnt, dann wird das alles besser und einfacher. Stimmt das denn? Also zum Beispiel kann ich jetzt nur aus meinen Gesprächen hier sagen, Thema Flüchtlings-Asylpolitik, da wird hier natürlich auch in der Regierung sehr deutlich notiert, dass die Oppositionsparteien, was das Thema angeht, offenbar nicht viel freundlicher oder überhaupt flüchtlingsfreundlicher nicht sind als überhaupt Erdogan.
Ja. Also es gibt einen sehr großen Rassismus innerhalb der Türkei gegenüber syrischen Flüchtlingen. Innerhalb des letzten Jahres hat das, glaube ich, sehr, sehr viel zugenommen. Sehr erklärlich, weil aufgrund der Wahlen sind immer natürlich die Schwächeren schuld. Aber tatsächlich hat mir das auch Sorgen gemacht, als Kılıçdaroğlu gesagt hat, innerhalb von 2 Jahren will er sie zurückschicken. So. Und das ist natürlich sehr fraglich, weil man sich ja fragt, okay, wie wollt ihr das eigentlich hinbekommen? Das kann ja gar nicht funktionieren. Aber das Problem in der Türkei ist meiner Meinung nach, dass man gar nicht darüber sprechen kann. Also ich würde sogar davon sprechen, dass es in der Türkei nicht einen Rassismus gibt, sogar einen Faschismus. Also was das angeht, was Minderheiten angeht, was Flüchtlinge angeht. Deswegen habe ich das auch zu Beginn gesagt. Es wird nicht alles einfacher, wenn die Opposition an der Macht ist. Ich glaube, das, was wir innerhalb der Erdogan-Regierung so ein bisschen mitbekommen haben, Beamte werden ausgetauscht, Institutionen werden nochmal mit ihren Leuten besetzt, das wird alles jetzt nochmal passieren. Es werden Gerichtsprozesse eröffnet, all das wird kommen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Bundesregierung und das Auswärtige Amt, das ja so eine feministische Außenpolitik betreiben will, erstmal jetzt abwartet und sich überlegt, egal wer kommt, wir müssen an einer neuen Türkei-Strategie arbeiten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ich würde gern einfach das Gespräch nochmal zurücklenken auf die Beobachtung der Deutsch-Türken, der türkischen Wähler hier in Deutschland. Und wir haben jetzt eben viel über das AKP-Lager gesprochen. Meine Frage an euch wäre nochmal, wie ist das mit der Opposition? Wie ist das mit denen, die hier dem kritisch gegenüberstehen? Zunächst mal, könnt ihr das quantifizieren? Also ich habe ja eben auf die Zahlen beim letzten Wahlergebnis hingewiesen. Frage auch, ob das stimmt, wenn man das so auch geografisch verteilen kann. Gibt es da Unterschiede und wo ist die Opposition hier? Wer ist das?
Also ganz wichtig zu diesen Zahlen ist, glaube ich, nochmal zu sagen, dass ja bei den letzten Wahlen 2018 nur 48% der wahlberechtigten Türken in Deutschland teilgenommen haben. Ne? Das heißt, man muss diese Zahlen so ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn man dann von diesen 48% auf die Deutsch-Türken schließt. Ne? Das ist viel passiert.
Und dann natürlich die Frage, mehr als 50% damals Nichtwähler, warum haben die nicht gewählt?
Und wer war das? Ne? Genau. Also war es vor allem die AKP, die damals gut mobilisiert hat? Ich würde sagen, ja. Und das ist auch das Spannende, was man, finde ich, jetzt beobachten kann. Das ist den Oppositionsparteien oder ihren deutschen Ablegern sehr, sehr bewusst, dass es gerade vor allem darum geht, ihre Leute an die Wahlurnen zu bringen dieses Mal. Das, finde ich, ist so ganz das Bestimmende, sowohl, ich war bei einer Veranstaltung der Yeşil Sol Party, das ist die kurdisch-linke Nachfolgepartei der HDP. Da war also auf der einen Seite auch ein ganz großer Optimismus, ganz klar, so jetzt wird's anders, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und dann aber auch eben genau dieses Gefühl, es geht vor allem darum, unsere Leute jetzt an die Wahlurne zu bringen, weil sie bisher zu wenig gegangen sind. Und das hat natürlich auch bei vielen Gründe, ne? Also man muss sich auch erstmal trauen, ins türkische Generalkonsulat zu spazieren und seine Stimme abzugeben, wenn man zum Beispiel ein politisch verfolgter Mensch ist.
Weil man da einem was passieren könnte?
Also einfach, ich glaube, weiß nicht, ob das so konkret, ne, hängt vom Einzelfall ab, aber natürlich vom Gefühl her. Also Menschen, die sich die Angst haben vor diesem aktuellen Regime, die dann dazu zu bewegen, dass sie jetzt in dieses Konsulat spazieren oder in den Garten, wo ja die Wahllokale aufgebaut sind, ist, glaube ich, ein Schritt, den viele, die schon mit diesem Regime und diesem Land irgendwie innerlich gebrochen haben, nicht so leicht gehen. Und da habe ich so das Gefühl, das ist gerade das, wo die Opposition hier auch die CHP ganz doll drauf setzt und vielleicht sogar mit Erfolg. Ich habe gerade gesehen, jetzt ist ja seit einer Woche dürfen die Wähler in Deutschland jetzt wählen und es gibt eine Steigerung der Wahlbeteiligung um 22% jetzt schon so im Vergleich zu 2018. Und es ist möglich, dass, ne, dass das vor allem jetzt durch diese Mobilisation der oppositionellen Wählerinnen und Wähler auch.
Und dafür, dass die was erkannt haben, spricht ja auch Nalan, das musst du jetzt mal erzählen, dass du die Möglichkeit hattest, den Oppositionskandidaten Kılıçdaroğlu zu interviewen in Ankara oder in Istanbul.
Das war in Ankara,
ja. Ja, erzähl mal, wie kam es dazu und was hast du da erlebt bei dem Interview und dann in den Reaktionen darauf auch?
Ja. Also das war sehr, sehr lustig. Kılıçdaroğlu war nämlich im Januar hier in Berlin. Er hat sich mit ein paar Professoren hier getroffen und dann habe ich natürlich ihn mit begleitet. Also ich war dann auch in dieser Delegation, die sich angucken wollte, was macht ihr eigentlich? Und in diesem Zusammenhang habe ich ein paar Leute von der CHP kennengelernt und seinen Pressesprecher kennengelernt, was ich sehr interessant fand, weil so jemand auch aus der Partei mir ein WhatsApp Profilbild gezeigt hat, nämlich so ein Screenshot aus meinem Interview mit Herrn Scholz, in dem er sagt, es gibt überall Gesetze, die müssen aber umgesetzt werden. Und das war bei denen als Gruppenfoto. Und er meinte, ich kenne sie, ich habe ihr Interview gesehen und fand das sehr interessant, was wir so mit Scholz besprochen hatten damals bei mir im Wohnzimmer. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich sehr gut, dass Sie das ansprechen, weil ich würde auch ein Interview mit Kılıçdaroğlu natürlich, falls er dann zum Kandidaten erklärt werden sollte, machen. Und dann hat er gesagt, ja, schauen wir mal. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Herr Salihal, so heißt er, wenn Sie mich einen Tag davor anrufen und sagen, Frau Sipahr, kommen Sie morgen vorbei, würde ich sagen, ja. Das war die falsche Botschaft ins Universum, weil genau so ist es passiert. Einen Tag davor ruft er mich so an, um 11.30 Uhr war das. Frau Sipahr, können Sie morgen um 16 Uhr in Ankara sein? Und ich sitze in Berlin und dachte so, alles klar, Herr Salihal, ich melde mich gleich bei Ihnen. 20 Minuten später hatte ich meinen Flug gebucht. In 3 Stunden war mein Flug in Berlin, also war ich dann so gegen nachts erstmal über Istanbul und dann nach Ankara war ich da, um am nächsten Tag quasi das Interview mit ihm zu führen. Und auch da wurde es nicht langweilig, weil es bis zum letzten Moment nicht klar war, können wir das jetzt machen, so wie besprochen in der Parteizentrale. Er kam mit seinem Privatflieger leider viel zu spät, weil klar, der war davor in einer anderen Stadt. Die Termine haben sich verzögert und es stand tatsächlich so die Frage im Raum, können wir das überhaupt noch führen? Habe ich gesagt, also ganz ehrlich, ich bin jetzt hier in Ankara, ich werde nicht gehen, ohne das Interview zu machen und sei es jetzt auf dem Weg zum nächsten Termin. Ich hatte 3 Kameraleute tatsächlich, die das aufnehmen sollten, aber in seinem privaten VIP-SUV, weil er ist ja immer in seiner Küche von der Wohnung, das sieht alles bei ihm sehr, also ganz normal aus, wie ein normaler Bürger. Und dann kam so ein SUV, da gab es nur Platz für 4 Leute, also für ihn, für mich, für seinen Pressesprecher plus noch jemand, der ihn dann beraten hat. Und wir hatten keinen Platz für die Kameraleute. Da habe ich gesagt, Herr Pressesprecher, würden Sie das mit meinem Handy aufzeichnen? Und da hat er gesagt, ja, also unter diesen Umständen können wir das machen. Also musste ich mein Heft auf dem Schoß in einem Wagen, was sich bewegt, Fragen in meiner Hand, auf die ich mich überhaupt nicht konzentrieren konnte, mit einem Handy, was als Mikrofon diente und während der Fahrt bis zu seinem nächsten Termin, das waren 28 Minuten, in dieser Zeit haben wir das Interview geführt und es war für mich wahrscheinlich, gut, das mit Herrn Scholz war auch sehr interessant, aber in dem Wagen, das war auch sehr einmalig für mich und sehr, sehr interessant.
Das kann man sich anschauen auf deinem YouTube-Kanal.
So ist es.
Aber das war ja dann ein klares Signal, der hat die Wähler hier in Deutschland, die du ansprichst, im Blick und will denen eine Botschaft bringen. Und
richtig.
Welche Botschaft hat er denen gebracht?
Er hat eigentlich, also die Opposition hat nicht so viele Botschaften natürlich an die Regierung. Das sind sehr pragmatische Wahlversprechen, die sie abgeben. Also was passiert, wenn man mit einem ausländischen Handy in die Türkei reist? Das sind Probleme, die Deutsch-Türken natürlich total betreffen, wenn sie jedes Jahr in die Türkei reisen für einen Urlaub. Oder was passiert, wenn ich mit meinem Wagen in die Türkei dann fahren möchte? Da gibt es natürlich auch ein paar Probleme beim Zoll. Das, was sie interessant macht, finde ich, ist, dass er gesagt hat, sie würden an einem Wahlsystem arbeiten, in dem sie auch das Ausland als Wahlregion sehen würden. Sprich, es wird demnächst auch nicht nur in Deutschland, sondern generell im Ausland wichtig sein und interessant. Was für Leute werden sich hier als Kandidaten aufstellen, um irgendwann in dem türkischen Parlament zu sitzen? Also das wird dann eine neue politische Dimension bekommen. Das fand ich sehr interessant und habe ihn auch darauf angesprochen. Und ja, das sind so die Themen, mit denen sie eigentlich die Deutsch-Türken erreichen wollen. Aber es hat mich schon gewundert und da wollte ich euch fragen, ob das euch vielleicht aufgefallen ist. Also ich habe kein Interview von ihm gesehen für die ARD oder fürs ZDF, bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei den Privaten. Ist euch da etwas aufgefallen? Weil ich frage mich wirklich, wie kann es eigentlich sein, dass man bei so einer wichtigen Wahl den Oppositionskandidaten nicht interviewt? Oder habe ich da etwas verpasst?
Also jetzt mal eine Antwort, persönliche Meinung, die auch eine Antwort auf deine Frage ist, die du eben gestellt hast. Wie ist das in den deutschen Medien? Viel Berichterstattung, wenig Berichterstattung? Das siehst du, Luise, nochmal mit anderen Augen. Du kannst das gleich auch nochmal sagen. Aber mir fällt auch auf, dass für eine Wahl, die für Deutschland so wichtig ist und in der in ganz Deutschland so viele Wählerinnen und Wähler aufgerufen sind, zur Wahl zu gehen, das behandelt wird wie eine, ich würde sagen, wie eine wichtige Wahl im Ausland. Das wird natürlich wahrgenommen. Wir lesen viel in deutschen Zeitungen. Ich finde, wir lesen in den Medien, ich würde sagen, auch jedenfalls ein gestiegenes Maß an Kompetenz. Es gibt viele deutsch-türkische Journalistinnen und Journalisten, die präsent sind. Kann ich gleich noch was zum Deutschlandradio sagen. Aber es hat nicht die Schwelle erreicht, dass man sagt, das ist eine Wahl, die findet zu einem erheblichen und ja möglicherweise entscheidenden Teil hier in Deutschland statt. Da müsste es vielleicht nochmal ganz andere Antworten geben der deutschen Medien.
Ich finde das zugleich nicht nur unbedingt nur schlechte Entwicklung. Weil ich finde, wenn du vergleichst zum Beispiel die Wahlen in Italien, ja, kein Mensch hat sich dafür interessiert, ich mich auch nicht, was mein italienischer Nachbar eigentlich wählt, wie die Regierung in Italien zustande gekommen ist, ob da vielleicht die Deutsch-Italiener eine Rolle gespielt haben. Das fragen wir uns eigentlich nicht.
Und ja, aber das ist ein Fehler.
Ja, oder? Ist es nur ein Fehler oder ist es andersrum auch bei den Türken immer ein bisschen zu doll? Immer so dieses Draufhacken und das so hochspielen, ne? So sehr dieses, warum wählen die Deutsch-Türken Erdogan? Da sind dann wieder gleich alle, obwohl, wie wir eben gesagt haben, diese Zahlen, ne, mit irgendwie 48% und so. Also ich finde, es war auch oft eben zu viel. Zu doll dann wieder so, weil auch die Antworten ja schon so vorgeschrieben waren. Also man hat da so gerne so einen Sündenbock auch immer gesucht, finde ich, in den deutschen Medien. Dass man eben jetzt wieder, ja, guckt euch diese Deutsch-Türken an, hier leben sie, ne, hier geht's ihnen gut und da wählen sie Erdogan und so. Was ja gar nicht statistisch, wir wissen nicht, ob das die gleichen Menschen sind, die hier SPD wählen und da AKP, was ja oft dann so ihnen vorgeworfen wird. Keine Ahnung, vielleicht sind das auch ganz andere. Das ist nicht untersucht. Aber also mich hat das oft gestört, auch 2018, dieses Bashing irgendwie auf die Deutsch-Türken und dieses Hochstilisieren dieser Wahl, als ob sie wirklich hier stattfinden würde. Und deswegen fand ich es jetzt eigentlich ganz angenehm bisher, dass es nicht wieder so emotional und so hoch herging. Während ich dir zustimmen würde, dass ich zugleich, es gibt inzwischen eine Kompetenz. Also ich finde, wenn man will, dann kann man sich durchaus informieren zu dem Thema in verschiedenen Medien. Und deswegen fand ich das jetzt eher tatsächlich ganz positiv.
Ich finde das Wort Bashing sehr interessant. Ich habe nämlich diese Woche noch ein Straßeninterview gemacht in Kreuzberg, hier in Berlin, wo sehr viele Deutsch-Türken leben. Und da haben alle, durchweg alle, also seien es jetzt AKP-Wähler oder CHP-Wähler, alle haben gesagt, sie haben keine Lust mehr auf die deutschen Medien. Sie vertrauen ihnen nicht, sie finden die Berichterstattung einseitig, parteiisch und können einfach die Lage vor Ort nicht nachvollziehen. So, das ist mein erster Eindruck. Zweitens, da hat jemand gesagt, der Grund, weshalb ich die AKP unterstütze, sind die deutschen Medien. Also das Video wird dann ganz auch online gestellt, das kann man auch gucken. Er hat gesagt, diese antitürkische Propaganda, die seit 2014 hier in Deutschland stattfindet, ist eines der Gründe, warum ich Erdogan unterstütze. Ich glaube, viele Menschen, das betrifft nicht alle, weil du hattest eben das zu Recht gesagt, nur 48% der Wahlberechtigten gehen zur Urne. Viele, die zum Beispiel hier einfach keine Lust mehr auf die türkische Politik haben, sich dafür vielleicht auch nicht interessieren, sich eher für die deutsche Politik interessieren, sagen dann so, ja, nee, ich gehe nicht wählen, also ist mir nicht so wichtig. An dem Sonntag kann ich was anderes machen. Aber die Erfahrungen, die Deutsch-Türken hier machen, sei es Rassismus, sei es die Diskriminierung, sei es diese Berichterstattung oder Islamophobie, das sind Stichworte, die ich tatsächlich von den Leuten aufgenommen habe, kann man, wie gesagt, alles in dem Video sehen. Das sind Dinge, weshalb sie dann sagen, weil ich das hier empfinde, weil ich hier rassistisch behandelt werde, weil ich hier diskriminiert werde, weiß ich, dass ich Erdogan unterstützen muss, weil er hinter mir steht.
Empfinde ich ganz genau. Also diese Problem ist, Trotzhaltung, genau, gerade bei AKP-Wählern in Deutschland.
Insbesondere bei insbesondere bei den jungen Deutsch-Türken, weil ich dachte, die hätten keinen Bock auf die türkische Politik. Stellt sich heraus, überhaupt nicht. Ich war da, ein 17-Jähriger sagt mir, ich will unbedingt sprechen. Der hat so irgend so einen Durstlöscher in der Hand gehabt und hat gesagt, nee, ich will jetzt auch meine Meinung sagen. Ich find's richtig cool, dass du hier in Kreuzberg bist, weil ich sehe hier viele deutsche Teams, aber es kommt nie so ein deutsch-türkischer Journalisten und fragt uns, wie es uns so geht. Und ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Wichtiges Stichwort, ne? Ich vertraue dir eher als den anderen Deutschen, weil sie so einseitig sind. Aber die interessieren sich total für die Politik in der Türkei. Aber weißt du, was deren Problem ist? Die Sprache. Sie gucken A-Haber, ATV, das sind regierungsnahe Sender. Und die haben mir auch gesagt, ich weiß, das sind so staatliche Sender, ich weiß, ich glaube, die sind so total pro Erdogan, aber ich verstehe es ja sonst nicht. Ich verstehe das nicht und den deutschen Medien kann ich nicht vertrauen. Und da frage ich mich auch, warum gibt es nicht so ein Angebot, wo diese Leute einfach diese, weil ich habe auch gemerkt, die waren bereit aufzunehmen. Die haben mir so viele Fragen gestellt. Ey, kannst du mir mal kurz erklären, also was ist das mit der Zentralbank? Stimmt das, wie die türkischen Medien das so erzählen? Da ist ein Interesse. Sie wollen es verstehen, können es aber nicht. Und das ist für mich, wo ich dann merke, diese jungen Menschen, dritte, vierte Generation hier, interessiert sich total für die Türkei, will sich auch eine Meinung bilden, aber es fehlt an Angeboten hier in Deutschland. Ja, finde ich auch problematisch.
Ein interessanter Befund, den man gar nicht anders lesen kann, als ein, mindestens als ein Auftrag, wenn nicht auch als ein
insbesondere als ein Vorwurf an die Öffentlich-Rechtlichen natürlich.
An uns, würde ich sagen. Ja, also ich habe ja eben gesagt, ich kann auch was zum Deutschlandradio sagen. Ich finde, das ist ein Thema, das beschäftigt uns. Welchen Auftrag haben wir da? Welche Aufgabe haben wir? Das ist Teil der ganzen Diversitätsdiskussion, die wir natürlich auch intern führen, an der wir arbeiten, die bei uns zum einen zum Befund führt, Deutschlandfunk, das ist nach wie vor ein sehr weißes Programm. Da gibt es viele Müllers, Meier, Detjens und wenige Sipas und Mehmets und Aishes. Das ändert sich, auch bei den, wenn ich anschaue, die jüngeren Nachwuchsleute, die bei uns reinkommen, Volontärsauswahl, Nachwuchsjournalisten, das ist ja was, wo man dann auch steuern kann. Da ist das ein Kriterium. Bei unserem Sender ist das immer interessant, weil ich finde, weil man sehen muss, dass wir einerseits eine sehr starke Diversitäts- und Erfahrung mit Integration von Diversität haben als deutsch-deutscher Sender. Das ist was den Deutschlandfunk oder das Deutschlandradio als Institution über viele, viele Jahre total geprägt und beschäftigt hat, nämlich die Integration eines ehemals rein westdeutschen Deutschlandfunks mit dem ostdeutschen, damals Deutschlandradio Berlin, in dem ja Überreste des alten DDR-Rundfunks waren. Und das ist ein Thema, das hat uns auf allen Ebenen, in denen heute Diversität durchdekliniert wird, beschäftigt. Also da wurde durchgezählt, wie viele Ossis, wie viele Wessis, wie ist das in Führungspositionen, das wussten wir sehr genau. Und da wurden sehr viele Diskussionen geführt. Und während wir damit beschäftigt waren, waren andere schon längst damit beschäftigt und viel weiter damit, Diversität mit Blick auf die Gesellschaft und auch mit Blick natürlich auf Deutsch-Türken nochmal ganz anders zu leben und Antworten darauf zu geben. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann auch ja teilweise mit eigenen Programmen, Westdeutscher Rundfunk, mit speziellen Angeboten an die türkisch-deutsche Community, RBB hier mit dem, gibt's ja nicht mehr, Multikulti-Radio. Das waren ja alles Antworten, die darauf gegeben wurden. Und trotzdem würde ich sagen, also selbstverständlich, das ist ein Prozess, da sind wir noch überhaupt nicht am Ende. Und da haben wir vielleicht, das sehen wir jetzt, ist für mich jetzt eine Lehre aus dem Gespräch, auch noch gar nicht alle Antworten drauf, wie man damit umgeht. Denn zum Beispiel ein Befund als Antwort darauf, wenn die sagen, also deutsche Medien, wenn wir die wahrnehmen, die sind alle so Erdogan-kritisch, rein küchensoziologische Beobachtung ist, wenn wir türkeistämmige Journalisten reinholen bei uns, dann sind diejenigen, die sich dahin orientieren, nicht unbedingt die Freunde von Erdogan. Wüsste ich gar nicht, wie man die dann reinbringt. Da ist natürlich auch ein Markt entstanden hier, Nachbarn im Haus der Bundespressekonferenz in TRT Deutsch, also das deutschsprachige Angebot des türkischen Staatsfernsehens.
Ja, aber das ist ja auch der Punkt, weil diese Türkei-Berichterstattung oder überhaupt deutschmigrantische Themen immer punktuell eingesetzt werden, führt es zu einem Problem in der Balance. Also es werden dann quasi nur kritische Berichte gemacht, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ne? Aber ich glaube, unser Auftrag als Journalisten, und darauf achte ich auf meinem Kanal sehr, dass ich immer objektiv bleibe und dass, wenn ich einmal negativ über die AKP berichtet habe, einmal auch über die Opposition negativ berichte. Ich glaube, wenn das mir persönlich so wichtig ist, müsste es doch den großen Sendern auch ein großes Anliegen sein, weil man sonst eine einseitige Berichterstattung offenbar wahrnimmt. Aber Ich meine, die deutschen Medienhäuser widerspiegeln ja nur die Gesellschaft innerhalb der Bevölkerung. Also ich möchte gerne auch einen Beitrag dazu machen, wie steht es um den Rassismus innerhalb der deutschen Medienlandschaft. Das fängt damit an, dass bestimmte Themen, die ich vorgeschlagen habe, wahrgenommen werden, können wir nicht machen, weil interessiert unsere Zielgruppe nicht. Und da denke ich, wer ist denn eure Zielgruppe? Auch die 26% Deutsch-Türken, Deutsch-Araber. Deutsch-Russen, die ihre GEZ-Gebühren zahlen, haben einen Anspruch auf diese Themen. Ihr müsst sie behandeln. Es ist so, als würde ich in so einen Supermarkt reingehen. Sorry, ich werde jetzt ein bisschen emotional, weil das ist so das Thema, was mich sehr beschäftigt. Aber es ist so, als würde ich in einen Supermarkt gehen, mir die tollen Produkte in den Regalen anschauen. Ich komme zu der Kasse, bezahle das Geld, habe aber nichts gekauft. Das kann doch nicht sein. Und auch so Fragen wie, also ne, auch persönliche Dinge, wie wenn Kollegen anfangen mit mir so in dem Ton zu reden, hey, was geht? Ein Sprechton, was sie unter deutschen Kollegen nicht machen. Ey, wieso? Komme ich von Kreuzberg? Warum musst du mich jetzt so als so das ansprechen? Hallo? Ne? Also die Institutionen, die deutschen Medienhäuser spiegeln nur das wider, was es in der Gesellschaft gibt. Und das ist so traurig, das ist auch der Rassismus natürlich.
Wobei ich sagen würde, sie sind sogar noch einen Schritt hinterher, ne? Weil in der Gesellschaft
wird diskutiert
haben wir,
und in den Medienhäusern
wir, ja,
wird
genau.
nicht diskutiert.
Das ist eher, würde ich auch sagen. Also es geht ja, ich würde auch sagen, man hört es auch dem Programm an, dass die Stimmen fehlen. Ne? Sie fehlen auch nicht nur im Programm, sondern auch hinter dem Programm. Also dass am Redaktionstisch, ne, wenn da einfach noch ein Mehmet und ein Ali dabei sitzen würden, einfach bei der Überlegung, was nehmen wir heute ins Programm rein oder so, das würde sich verändern. Einfach, ne? Weil das ist ja wirklich dieses klassische Beispiel, wenn nur Männer am Tisch sitzen und das Programm planen, die können super auch über Frauen berichten, das möchte ich ihnen nicht absprechen, aber es fehlt halt einfach die Perspektive, wenn da keine Frau mit am Tisch sitzt. Und dieses Problem haben wir immer noch, würde ich sagen.
Das ist ein gesellschaftlicher Prozess. Für mich war eine der lehrreichsten Erfahrungen in den letzten Jahren ein Interview mit Ülkü Gürkan Schneider. Genau. Ülkü Abla heißt die auf Türkisch, die große Schwester. Das ist eine inzwischen betagte Dame in Frankfurt, die in den Mitte der 50er Jahre zum Studieren, Medizinstudium eigentlich nach Deutschland kam, dann in Frankfurt in die Kreise von Adorno und Horkheimer kam und dann eine Gewerkschaftsaktivistin wurde. Die erste große türkische Gewerkschaftsaktivistin und für eine ganze Generation von Gastarbeitern eine riesige Rolle spielte. Deswegen dieser Name Ülkü Abla, die große Schwester. Das war ja dann die Zeit der sogenannten Türkenstreiks, Anfang 70er Jahre bei Ford und so, als die anfingen zunächst in wilden Streiks sich zu organisieren. Und ich glaube, dann die Gewerkschaften wahrscheinlich eine der ersten gesellschaftlichen Großorganisationen waren, die sich dieser Gruppe angenommen haben, schlicht weil die gesehen haben, die machen sich selbstständig, die streiken sonst ohne uns. Und so geht das wahrscheinlich dann in die Organisation oder in die Gesellschaft rein. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut. Bundestag, da haben wir jetzt 18 türkeistämmige Abgeordnete. 5 oder 6, glaube ich, bei der SPD, ein paar bei den Grünen, 3 bei den Linken, eine bei der CDU. So geht das dann Schritt für Schritt voran, prägt die Gesellschaft, wird sichtbar. Und das, was du, Luise, gesagt hast für uns, für die Medien, das gilt natürlich uneingeschränkt.
Auf jeden Fall.
Und es führt, noch mal kurz zurückzukommen, ne, auf die deutsch-türkischen Wähler oder die türkischen Wähler in Deutschland. Ich glaube, also das habe ich auch beobachtet, wirklich in meinen Gesprächen in den letzten Wochen, dass diese Enttäuschung über die eigene Situation hier, das Gefühl eben immer noch auch in dritter, vierter Generation nicht angekommen zu sein, nicht angenommen zu werden, dass das wirklich eine ganz große Rolle spielt bei der Wahlentscheidung und bei dem sich dann von einem Erdogan angesprochen zu fühlen, der eben einfach immer mal wieder sagt, so, ne, ihr gehört zu uns, ihr seid Teil der großen türkischen Geschichte. Und mehr muss er gar nicht tun. Und ich glaube, es wäre relativ leicht, ihm diesen Boden zu entziehen, indem man mal selber ein Angebot machen würde. Aber also, das hat wirklich die deutsche Politik und Gesellschaft versäumt. So.
Ja, da gab es übrigens mal, fand ich auch interessant, es gab mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, Nalan oder du, Luise, es gab mal einen Versuch in den 90er Jahren, eine Partei speziell für Deutsch-Türken zu gründen. Deutsche oder Demokratische Partei Deutschlands hieß die DDP, vollkommen unerfolglos. Aber immerhin einer von denen, Maşit Karametoğlu, sitzt jetzt für die SPD im Bundestag. Der hat dann gewechselt, ist gegangen. Aber das war mal so ein tatsächlicher Versuch, diese Gruppe in der Partei zu organisieren. Ich habe noch eine Frage an euch, die ist für mich noch offen geblieben. Vielleicht kann das eine Abschlussfrage sein. Jetzt haben wir über diese 1,5 Millionen Wählerinnen und Wähler, Türken oder Leute mit 2 Pässen gesprochen, die hier zurzeit wählen. Werden die entscheidend sein? Kann das sein, dass die tatsächlich, haben manche gesagt, das Zünglein an der Waage sind, dass die Wahl in der Türkei entscheidet?
Also weil das Wahlsystem ja tatsächlich geändert wurde, das ist so ein kompliziertes System, nennt sich De Hond-System, ich will da gar nicht auf die Details eingehen, aber das wird tatsächlich dazu führen, dass größere Parteien von allen Stimmen profitieren werden, die kleinere verloren gehen und deswegen hat man gesagt, wir bilden jetzt Bündnisse, weil wir nur so gewählt werden können. Das ist natürlich ein System, was für in die Hände von AKP spielt, deswegen wurde es auch so eingeführt, leider muss man sagen. Und insofern wird es sehr, sehr wichtig sein, auch die vielen Menschen hier im Ausland, nicht nur in Deutschland natürlich, anzusprechen. Und die Befürchtung ist, dass im Endeffekt es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein könnte, dass auch die 0,0 irgendwas Prozent an Stimmen den Wahlausgang ändern könnten. Und ob das so sein wird, werden wir natürlich sehen. Aber ich fürchte, die kritische Haltung gegenüber den Auslandstürken und Deutschtürken auch außerhalb, aus der Türkei, wird sich nach diesen Wahlen sehr, sehr verschärfen.
Und wird das, muss ich jetzt auch noch nachfragen, wenn das so knapp werden könnte, wird das eine faire Wahl? Können die, die hier zur Wahl gehen, sich darauf verlassen, dass in diesen Konsulaten, über die wir gesprochen haben, das richtig ordentlich ausgezählt wird?
Ich glaube, also da habe ich die Erfahrung jetzt gemacht in den letzten Tagen, dass da relativ wenig Sorge besteht, weil es sehr gut überwacht wird. Also auch jetzt hier im Generalkonsulat in Berlin. Es gibt vier Schlüssel zu den Wahlurnen, die da täglich sozusagen, wo die Stimmen gesammelt werden. Die drei größten Parteien haben jeweils einen Schlüssel, also deren deutsche Ableger und einen hat das türkische Generalkonsulat. Und die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben schon gesagt, dass da sehr genau drauf geachtet wird. Es sind, ich habe das nochmal nachgeguckt, es gibt 3,4 Millionen Wähler, türkische Wähler im Ausland. Also wir sprechen nicht von 0,00 irgendwas Prozent, sondern 3,4 Millionen, das sind 5,4% insgesamt der türkischen Wählerinnen und Wähler. Davon sind 1,5 Millionen potenzielle Wähler in Deutschland. Also das ist eine relativ große Zahl wirklich. Und deswegen, weil ja die Vorhersagen so knapp sind, ne, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus, dann kann es wirklich sein, dass diese Stimmen dann am Ende da ziemlich entscheidend sind. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch gerade wirklich so wichtig, den Parteien die Menschen hier zu mobilisieren und dafür zu sorgen, dass die ihre Stimme auch tatsächlich abgeben.
Luise Nalan, jetzt schaue ich noch gespannter auf diesen Wahlabend, diesen Wahltag am 14. Mai.
Oh ja,
berichten wir auch. Im Deutschlandfunk natürlich über die Wahl in der Türkei, auch über das, was dann in Bremen passiert, klar. Noch ein Hinweis am Schluss, wir haben es in anderen Podcasts schon gesagt, wir sind mit dem Politik-Podcast unterwegs am 16. Mai in Greifswald und am 6. Juni in Duisburg und wir freuen uns total, wenn unsere Hörerinnen und unsere Hörer, wenn ihr Lust habt, dazu zu kommen, mit uns ins Gespräch zu kommen, uns zu erzählen und mit uns zu diskutieren. Es gibt noch für beide Veranstaltungen ein paar Tickets unter der Internetadresse dlf.de/Veranstaltungen. Und natürlich freuen wir uns wie immer über Hinweise, über Feedback per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder an unsere Signal WhatsApp Sprachnachrichtennummer 0160 913 07007. Das war der Politikpodcast für heute. Nalan, Luise, vielen Dank. Tschüss.
Sehr gern.
Tschüss.